Ahoi, dobry dien. Ich weiß es nicht, aber ich grüße alle aus meiner Küche. Man sagt in Deutschland, Liebe geht durch den Magen. Beim Kochen kann man sich kennenlernen. Menschen begegnen sich, nehmen sich Zeit und entdecken, dass sie alle letztlich Grundbedürfnisse haben, also Essen, Trinken, und man kann durch Essen Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen. Also es passt total zum Thema, dass ich heute in der Küche bin. Ich begrüße alle Organisatoren und Organisatoren an dieser Stelle, besonders auch Herrn Robert Giannoni, der mich angeschrieben hat in Deutschland und hier eingeladen hat. Natürlich Katharina als Moderatorin und alle anderen Panelistinnen und RednerInnen. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sprechen aus Deutschland. Und um direkt mit dem Thema einzusteigen, es geht ja heute um Integration, Migration, um das Zusammenleben. Und wir machen diese Konferenz, weil wir Lösungen suchen für das Zusammenleben, um das zu verbessern. Warum machen wir das? Ein jüngstes Beispiel in Deutschland ist ein rechtsterroristischer Anschlag in Hanau, in einer Stadt in Hessen, also im Bundesland Hessen. Am 19. Februar sind 9 Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund in 2 Shisha-Bars ermordet worden von einem rassistischen Menschen, also 2 Monate her. Und danach hat der Heimatminister oder der Innenminister Horst Seehofer verkündet, dass Rechtsterrorismus die größte Bedrohung in Deutschland ist, die wir aktuell haben. Und gleichzeitig merken Menschen wie ich, wir nennen uns auf Englisch People of Color, also Menschen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben, zum Beispiel einen ausländischen Namen, schwarze Haare, wie auch immer, schwarze Hautfarbe. Wir sehen die Lösung nicht. Und dieser rassistische Anschlag hat ganz stark was mit Integration zu tun, beziehungsweise Rassismus und Integration. Und deswegen möchte ich von vornherein sagen, das, was ich erzähle, kann hier und da etwas kritisch sein, beziehungsweise für Menschen, die auch Rassismus erfahren haben, etwas schmerzlich sein. Das ist also sozusagen eine kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ich habe immer gedacht, ich muss mich gut integrieren. Ich habe immer gedacht, ich bin nicht in Deutschland geboren. Meine Eltern und ich, wir sind, da war ich 2 Jahre alt, aus dem Südosten der Türkei nach Deutschland gekommen. Und ich dachte immer, du musst so gut wie es geht Deutsch sprechen. Und heute, ich spreche besser Deutsch als der durchschnittliche Deutsche ohne Migrationshintergrund. Ich habe keinen Akzent. Ich habe studiert. Ich habe in der Landesregierung gearbeitet. Ich habe ganz vieles gemacht. Ich zahle Steuern. Alles das, wo Menschen sagen, das ist eine gute Integration. Dennoch habe ich gemerkt, dass ich anders bin, weil die Gesellschaft immer noch aufgrund meines Aussehens und meiner Herkunft einen Unterschied macht. Das ist mehrfach bewiesen in Studien, in diversen Untersuchungen, dass bei Bewerbungen, nur weil mein Name Ali ist, habe ich weniger Chancen, wenn ich eine Wohnung suche, habe ich weniger Chancen, wenn ich eine Arbeit suche. Selbst wenn ich ein Praktikum im Bundestag machen möchte, das hat neulich ein Student herausgefunden, hat man schlechtere Chancen, wenn man Murat heißt statt Max, also deutscher Name und ein Ausländer. So, das ist der aktuelle Zustand. Und deshalb habe ich irgendwann heute gesagt, wisst ihr was? Integration ist keine gute Idee. Nein, ihr hört mich richtig. Wir reden hier von guter Integration, auch die Konferenz geht darüber, aber ich sage euch, Integration ist keine gute Idee. Warum? Weil die Sicht auf Integration falsch ist. Es geht um unser Denkmodell. Es geht um unsere Denkweise, wie wir Integration verstehen. Und so wie das bisher in fast allen europäischen Staaten ist, bedeutet Integration von oben herab, dass eine Mehrheitsgesellschaft, also zum Beispiel in Deutschland die Deutschen, weiße Deutsche, ohne Migrationshintergrund, den zugewanderten Menschen sagen, ihr müsst euch das und das und das anpassen. Und immer, wenn sie einen Fehler machen, ungemütlich werden oder sonst was, wird sofort gesagt, oh, der ist nicht integriert, der ist nicht angepasst. Wir haben 2 Maßstäbe. Das heißt, wir erleben, dass Deutsche, weiße Deutsche ohne Migrationshintergrund prinzipiell anders beurteilt werden. Kurzes Beispiel. Der FC Bayern, ihr kennt alle den Fußballverein, FC Bayern München, ja, Champions League und so weiter. da hat ein wichtiger Funktionär, also Entscheider in der Chefetage, hat über 28 Millionen Steuern hinterzogen. Über 28 Millionen Euro Steuern. Und der hat zuerst sogar auch noch gelogen, dass es weniger wäre. Der kam ins Gefängnis. Aber denkt ihr, irgendwer hätte von gescheiterter Integration gesprochen? Keiner. Kein einziger. Keiner hat gesagt, der passt nicht in unsere Kultur. Oder keiner hat gesagt, oh, unsere Steuergelder, wo bezahlen wir? Wir merken also einen ganz, ganz großen Unterschied. Wenn ich zu spät komme, heißt es, der kennt die deutschen Werte nicht, etc., etc. Aber wir wissen alle, dass das deutsche Grundgesetz oder auch in vielen anderen demokratischen Staaten Freiheit garantiert. Dass die Verfassung in einem Staat ist immer auch ein Freiheitsversprechen. Dass Menschen einen Wertekonsens leben, ein zum Beispiel demokratische Rechte gutheißen müssen, wie Gleichberechtigung, wie dass Pressefreiheit gilt, Meinungsfreiheit etc. etc. Aber dass die Würde des Menschen nicht berührt werden darf. Dass niemand aufgrund seiner Herkunft, seiner Religion benachteiligt werden darf. Steht im Grundgesetz. Nur, wir leben das nicht, wenn wir ehrlich sind. Und wisst ihr warum? Weil wir eine ganz alte, diskriminierende Sicht auf Integration haben. Und jetzt sage ich euch, wie ich darauf komme. Wenn das meine Message ist, wie komme ich drauf? Obwohl ich früher immer dachte, ich muss mich integrieren. Ich bin wandern gegangen auf den größten deutschen Berg. 2962 Meter. Ich habe diverse Dialekte gelernt. Ich habe gute Noten gehabt. Ich habe in diversen Jobs gearbeitet. Ich habe mich angeheftet. Ich habe mich mit deutscher Kultur beschäftigt. Im Stadttheater gespielt. Es reicht alles nicht. Letztlich geht es nämlich um eine Illusion. Wie komme ich drauf? 2016 gab es in Deutschland eine böse Stimmung, 2015 auch schon. Ihr wisst, mit der zunehmenden Einwanderung von geflüchteten Menschen gab es in der Mitte der Gesellschaft Rechtspopulisten, die Ängste geschürt haben, diese Ängste instrumentalisiert haben und in der Gesellschaft Misstrauen geschaffen haben. Und dann gab es plötzlich so zwei Lager. Einmal welche, die Geflüchteten geholfen haben, und einmal welche, die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Und dazwischen kein Kontakt, nichts. Und ich habe immer mehr Berichte gesehen darüber, dass zukünftige Asylbewerberheime angeschossen wurden, in Brand gesetzt wurden. Besonders in Ostdeutschland sind diese Sachen passiert, 2015 und 2016. Und ich habe mich gefragt, was kann ich tun? Und bei der Frage, was kann ich tun, habe ich gedacht, ich muss eigentlich all diese Menschen, diese Rassisten, von denen ich höre, muss ich selber einfach kennenlernen. Weil wie soll ich, nur weil ich einen Artikel gelesen habe, über ein Problem reden? Das ist ja genau das Gleiche, was Rechtspopulisten auch machen. Also sie sehen, dass jemand was Schlimmes gemacht hat, jemand kriminell war in einem Artikel und schon pauschalisieren sie. Und ich habe gedacht, ich will nicht pauschalisieren. Nicht jeder aus dem Osten ist Rassist. So, ich muss das mal kennenlernen. Was ist da passiert? Warum denken die so? Was steckt hinter dem Hass? Und dann bin ich dahin gefahren. Und habe dann eine Reise gemacht durch verschiedene Städte, unter anderem in Dresden. Mein Freund Abdul Aziz, der auch noch reden wird, ist auch ja in Dresden. Er hat da lange gearbeitet, beziehungsweise ist da tätig und engagiert. Und dort gibt es eine große Demo. Pegida heißt sie, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. So nennen die sich. Also Islamisierung ist ein neues Wort, was es eigentlich gar nicht gibt. Es ist ein rechtes Wort, ne? Nur für den Hintergrund. Und die fühlen, dass einfach mit seit 2014, 15 so viele Geflüchtete kommen, dass einfach Deutschland seine Kultur verliert, alles verliert, Identität, Geld, Sicherheit, alles verloren. Und dann bin ich hingefahren, habe eine Reise gemacht und dort, ich kürze jetzt alles ab, ich habe darüber Bücher geschrieben, über diese Themen, deswegen ich muss ganz kurz fassen. Ich hatte die Schwierigkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Da war also eine Demonstration, mehrere tausend Menschen und ich war mittendrin. Und ich konnte nicht wirklich mit denen reden, das war super schwierig. Und irgendwann, das war nämlich kurz vor Ostern 2016, hatte ich Hunger auf Schokolade. Also habe ich meinen Rucksack abgestellt und in meinem Rucksack habe ich meinen Schokoladen-Osterhasen genommen in meine Hand. Ich wollte den aufessen. So, ich hatte Hunger auf Schokolade. Bevor ich den aber aufgegessen habe, habe ich gesehen, dass links von mir ein Pärchen stand und das mich angeguckt hat. Und dieses Pärchen hat den Schokoladen-Osterhasen in meiner Hand gesehen und hat plötzlich gelächelt. Und das war das erste Mal, dass mich jemand bei Pegida, also dieser rechten Demo, angelächelt hat. Ich dachte so, wow, liegt das jetzt an dem Osterhasen? Und dann habe ich den nicht aufgegessen, sondern habe den so gezeigt. Und als ich gemerkt habe, dass sie dann so irgendwie offen waren, habe ich den hochgehalten und bin so durch die Menge gegangen mit dem Osterhasen. Also jeder, der mich gesehen hat, Ali, der so aussieht, wie er heißt, ja, ist mit dem Osterhasen durch die Menge gegangen. Und dann bin ich durch die Menge gegangen und dann wurde ich angesprochen. Musste ich vorher die Menschen ansprechen, haben die mich angesprochen. Zusammenfassung der Geschichte. Ich konnte sehr viele Gespräche anfangen mit Menschen, weil sie dachten, ich bin Christ, ich bin ein christlicher Armenier, christlicher Syrer, was auch immer. Und haben gesagt, warum bist du hier? Und haben plötzlich intrinsisches Interesse gezeigt. Das heißt, sie haben von sich aus das Interesse gehabt, mich kennenzulernen, meine Geschichte. Sie haben immer gesagt, ja, zum Beispiel, woher kommst du? Und ich so, ja, ich wohne gerade in Gießen bei Frankfurt. Dann meinen sie so, ja, woher kommst du wirklich? Sag ich so, ah, okay, der denkt, ich bin nicht aus Deutschland. Habe ich gesagt, ja, ich bin in der Türkei geboren. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt. Wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt der deutschen Sprache mächtig bin, wie es jetzt dazu kommt, dass ich mich bei Pegida aufhalte, warum ich da bin, etc. Und das hat zu vielen tollen Gesprächen geführt. Und ich habe in diesem wertschätzenden Gespräch gemerkt, wie ich es schaffe, Vorurteile aufzulösen. Und so war die Hotline für besorgte Bürger gegründet. Mein erstes großes Projekt, das mir auch tatsächlich überregional ja Aufmerksamkeit gegeben hat. Und ich war eigentlich am Studieren, muss ich dazu sagen. Ich habe Deutsch und Ethik auf Lehramt studiert. Also ich wäre eigentlich ein Lehrer geworden, aber dann, als die Hotline für besorgte Bürger kam, kamen Verlage zu mir, kamen Politiker und haben gesagt, wie machst du das, wie redest du mit diesen Menschen und so. Und dann habe ich halt darüber gesprochen, geredet. Und da gab es tatsächlich so ein paar Aspekte, wie, dass du halt mehr Fragen stellst, als dass du Antworten gibst. Das haben Philosophen immer schon gemacht. Also wenn wir sehr sokratisch daran gehen, also sokratisch, ihr kennt ja Sokrates, den berühmten Philosophen, der hat eine bestimmte Technik, Menschen zu reden gehabt. Und das ist keine Technik, das ist viel Neugier. Denn letztlich geht es darum, dass Menschen sehr schnell sagen, wogegen sie sind. Immer wogegen sie sind. Das ist immer ganz leicht. Und rechte Menschen oder hasserfüllte Menschen einigen sich deshalb ja auch immer sehr stark. Weil sie insgesamt sich daran einig sind, dass irgendwo ein Problem ist. Aber sobald du anfängst, das umzudrehen und zu sagen, wofür bist du? Und du stellst offene Fragen und Neugier und bohrst nach, so müssen diese Menschen eine Vision entwickeln. Und durch dieses Konkretisieren und immer weiter hinterfragen, habe ich geschafft, kritische Denkprozesse in Gang zu setzen. Und das habe ich dann bei meinem Telefon, also so eine richtige Hotline, vielleicht kennt ihr das bei euch in der Stadt, oder es gibt so Hotlines für so Mobilfunkanbieter oder Technikfirmen, was weiß ich. Und das habe ich auch. Und ich war für viele der Migrant des Vertrauens. Und bei diesen Gesprächen, also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte mein Handy und habe so eine 0800-Nummer gehabt. Da konnten die mich anrufen, einmal in der Woche. Das hatte ich 2 Jahre lang, diese Hotline. Und dann habe ich mit denen geredet, habe gesagt, ich höre nur zu, sie erzählen. Und wenn sie meine Meinung wissen wollen, sage ich was dazu. Das heißt, die wussten, dass ich prinzipiell offen bin, dass ich eher links bin, etc. Und dann haben wir geredet. Und bei diesen Gesprächen ist mir halt sehr aufgefallen, dass Begegnungen eine ganz große Rolle spielen. Und diese Begegnungen spielen deshalb eine Rolle, weil wir oftmals, wenn wir über Probleme reden, über gesellschaftliche Zustände, sehr stark generalisieren und Gruppendenken aufgreifen. Das heißt, wir sprechen über die Flüchtlinge, wir sprechen über die Deutschen, über die Slowaken, wie auch immer. Und wir machen immer dieses Gruppendenken so, als handelte es sich um eine homogene Masse. Aber wir alle wissen, die Gesellschaft ist immer sehr plural. Frag 10 Deutsche, was es bedeutet, deutsch zu sein, kriegst du 10 verschiedene Antworten. Und jetzt gibt es einfach eben Menschen mit Migrationshintergrund, die eine weitere Facette dieses Deutschseins sind. Also das Deutschsein erweitern. Jedenfalls bei diesen Begegnungen kam halt sehr stark heraus, dass Menschen erstmal, wenn sie in der Begegnung sind, eine Geschichte kennen, eine Persönlichkeit. Zum Beispiel hinter dem Begriff Migrant. Wenn wir Migranten hören, denken wir an große Massen von Menschen oder das Wort Flüchtlingswelle. Dann merken wir, dass es sich um gesichtslose, geschichtenlose Menschen handelt. Und in diesen Begegnungen passiert Folgendes, dass man eben auch Überraschungen erlebt. Das heißt, die Ressentiments können aufgebrochen werden. Wenn wir dem einen Raum geben, also einen richtigen Raum, dann kann es passieren, dass man Gemeinsamkeiten entdeckt. Und wie in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, so stellte ich fest, sind es Gemeinsamkeiten, auf die man sich freut und fokussiert und die einen zusammenhalten. Man ist ja auch nicht in einer Partnerschaft, weil man Unterschiede hat. Man hat immer Unterschiede, aber man hat auch Gemeinsamkeiten. Und so ein bisschen ist das auch mit Politik, dass man eben schauen kann, wo treffen sich unsere Interessen. Und so gab es eben diverse Geschichten und immer wieder Telefonate mit Menschen, die dann mir zum Beispiel ihre Vorliebe geteilt haben für Politik, ihre Vorliebe für Thomas Mann, einen Schriftsteller, ihre Vorliebe für, was weiß ich, andere Themen. Und ich habe ganz viele Menschen kennenlernen und habe auch eigene Schubladen hinterfragt. Und das war auch das Spannendste. Ich habe nicht belehrt von oben herab, sondern ich habe mich selbst hinterfragt. Wie rede ich mit Menschen? Was für Wörter benutze ich? Bin ich Migrant, ehemaliger Asylbewerber, Deutscher? Was bin ich? Und da habe ich die Kraft der Sprache kennengelernt und finde, dass eben, wenn wir uns mit Sprache beschäftigen, wir auch schnell auf das Wort Integration kommen oder eben Zusammenleben. Und da müssen wir sensibel sein, weil diese Gedanken formen unsere Handlungen. Und da ist es so, dass bei Integration zum Beispiel häufig wird die Frage gestellt, woher kommst du? Woher kommst du? Where are you from? Auf Englisch. Ne? Und wir hören immer, dass Leute dann sagen sofort, ja, ich komme da und daher. Und dann hört man ihre Geschichte erzählen. Aber warum muss man die persönliche Geschichte erzählen? Warum wird diese sehr intime Frage zu Beginn eines Gesprächs gestellt? Habe ich nicht das Recht, das Gespräch mitzugestalten? Will ich überhaupt über meine Kultur reden oder über meine Herkunft? Was ist, wenn ich schon immer in Deutschland lebe? Ich zum Beispiel war 2 Jahre alt, ich bin hier aufgewachsen. Was ist, wenn ich gar keine Verbindung habe zu der Gesellschaft, die Sie meinen, mir aufzuerlegen? Also Sie meinen aufgrund meines Aussehens, dass ich in einer ausländischen Schublade bin. Was ist, wenn ich überhaupt damit nichts verbinde? Was ist, wenn ich weder das eine noch das andere bin, sondern beides? Und da sind wir bei Hashtag MeToo. Ich habe 2018 eine Kampagne, eine Bewegung ins Leben gerufen. Die wurde international. MeToo heißt sie auf Englisch, aber nicht wie das MeToo über Sexismus und sexualisierte Gewalt, worunter Millionen von Frauen über Sexismus geschrieben haben und über ihre persönlichen Erfahrungen, sondern MeToo mit T-W-O am Ende, also ich zwei. Was heißt das? Das heißt, ihr kennt ja vielleicht Goethe, den deutschen Schriftsteller, der vor über 250 Jahren gelebt hat, der hat gesagt, ach, 2 Seelen wohnen in meiner Brust. Ja, also damit wollte er sagen, dass er sozusagen mehr als eine Identität ist. Das sind 2 Denkweisen. Und so ein bisschen ist das mit Kulturen auch. Ich glaube oder ich bin der festen Ansicht, dass man mehrere Heimaten haben kann. Manchmal spielt Heimat überhaupt keine Rolle oder Kultur. Beispielsweise, wenn ich spazieren gehe, gehe ich als Deutscher spazieren, als Türkischstämmiger, als Kurde, als Slowake. Als was gehe ich spazieren, wenn ich esse? Was passiert mit meiner Leber? Das ist ja kein Etikett. Und da bin ich auf diese Wörter gekommen. Und bei der Kampagne ging es jetzt um Folgendes, dass Leute unter diesem Hashtag bei Twitter, Instagram ihre Geschichte geteilt haben, wo sie erlebt haben, dass sie deswegen diskriminiert werden, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Zum Beispiel, ich habe in der 4. Klasse eine Hauptschulempfehlung bekommen, obwohl meine Noten für eine Realschule gereicht hätten. Die Lehrerin meinte, ach, geh du mal lieber auf die Hauptschule, da sind auch andere Migranten, obwohl meine Noten ausgereicht hätten. Sie meinte, ich würde das nicht schaffen. Noch ein Beispiel. In einer Bahn fährt eine schwarze Frau in einem Abteil, ja, also auch Achtung, Triggerwarnung für Rassismusbetroffene, fährt in der Bahn, zeigt ihr ein Ticket, da sagt der Schaffner, oh, eine schwarze Frau, mit der wollte ich auch schon immer mal was haben. Da merken wir sogar, dass Rassismus und Sexismus Hand in Hand gehen können, was wir Intersektionalität nennen. Und solche Geschichten wurden unter Hashtag MeToo geteilt, wo Menschen immer wieder die Erfahrung machen in ihrem Alltag, Schule, Arbeit, draußen auf der Straße, dass sie diskriminiert werden, dass sie wegen ihres sichtbaren Migrationshintergrundes sozusagen